Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Sancte Iosef,
ora pro nobis.
Sancte Petre,
gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Verweilen wir noch einen Moment bei den heutigen Lesungen, denn sie betreffen in ihrem Wesen dasselbe. Gütig zu sein, gerecht zu sein, für die da zu sein, die in Not sind. Während der gesamten Zeit der Abrechnung des menschlichen Sohnes mit den Völkern am jüngsten Tag erscheint vor unseren Augen das Königsmotiv. Er wird auf seinem Thron Platz nehmen. Der menschliche Sohn als Herrscher. Damit keine Zweifel aufkommen. Jesus zählt in einem Gleichnis zweimal die Funktionen desjenigen auf, der auf dem Thron sitzt. Dann wird der König sprechen. Sie werden reichlich belohnt werden. Ihr werdet in mein Königreich eingehen. Die nächste, sehr wichtige Dimension dieser Abrechnung, vor der wir alle stehen werden, ist die Hoffnung für alle Menschen, die auf dieser Erde leben. Jeglicher Fasson, Reiche und Arme, unendliche Sünder auf der linken, Gerechte auf der rechten Seite. Solange ihr lebt, wird Gott sich um die einen wie die anderen sorgen. Er fordert uns auf, uns ein Gefängnis vor Augen zu halten. Denn dort befinden sich in den meisten Fällen diejenigen, die gegen die menschlichen Grundsätze verstoßen haben. Einem Blinden haben sie einen Holzklotz vor die Füße gelegt, machten sich über einen Tauben lustig, verfluchten ihn und kannten keine Gottesfurcht. Gott kämpft um jeden, um den Kranken, um den Nackten, um den, der im Gefängnis sitzt. An dieser Stelle kann man sich noch einmal meine gestrige Passionspredigt vor Augen führen. Sie dient als Einführung in einen breiten Predigtzyklus über das Leiden unseres Herrn Jesus Christus und baut auf der heiligen Camilla Battista Varano auf, die um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts gelebt hat. Hier zeigte uns Jesus gestern die Leiden, die mit der Hölle verbunden sind. Wie viel hat er wegen des Menschenverlusts gelitten? Bis zum Ende hing über jedem dieser Verdammten die gigantische göttliche Hoffnung, dass er zurückkehren kann. Deswegen zeigt Jesus uns heute in dem Gleichnis, dass Gott um dich kämpft, solange du lebst, sogar im Gefängnis. Und wenn dir die Gerechten dort nicht wohlwollend sind, werden sie sich dafür zu verantworten haben.
Und
Und als dritte Dimension dieses heutigen Evangeliums stellt Jesus, der Herr, eine Sache ganz klar. Es wird Verdammte und Erlöste geben. Es wird eine Abrechnung geben. Es werden nicht alle zusammen in den Himmel eingehen. Gehst du nach rechts? Freu dich. Du wirst ein Schäflein genannt werden. Wenn du das Urteil nach links erfährst, dann erinnere dich daran, wie das männliche Schaf genannt wird, und sag zu dir selbst, du blöder Hammel, wo warst du zu Lebzeiten? Und wenn du den Gestank der Hölle riechen wirst, erinnere dich, wie der Mann der Ziege heißt, und sag, du dummer Bock, worin du dich gesuhlt und wonach du gestunken hast, dort kommst du hin. Daher spricht Jesus exakt von der Existenz zweier Realitäten, zweier Ewigkeiten. Die eine Ewigkeit ist eine Qual, nämlich Verdammnis und Hölle. Und die zweite, das Leben. Und dazu ein Leben im Angesicht Gottes. Gott bereitet für jeden von uns das vor, was weder das Auge gesehen noch das Ohr gehört hat. Ich flehe euch an, denkt an den Himmel. Wenn es euch schwerfällt, an den Himmel zu denken, erinnert euch an den heiligen Philipp Neri und bittet ihn um Hilfe, euch während des Tages ständig an den Himmel zu erinnern. So viel zu den heutigen Worten aus der Heiligen Schrift. Unsere Predigt, das möchte ich vorab ankündigen, wird noch um drei Texte erweitert werden. Wenn ich bei diesem Punkt ankommen werde, zeige ich euch die Äußerungen des Sekretärs der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Malcolm Ranjit aus Sri Lanka. Ich zeige euch hieran die Dimension der großen Schlacht, die gegenwärtig um die Kirche stattfindet. Als jener sich 2007 sehr deutlich äußerte, er berührte Themen, über welche auch um mich herum viel gesprochen wird. Dafür wurde er von seinem Stuhl gestoßen, wurde nicht zum Präfekten der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Als Entschädigung dafür ernannte ihn der Papst vor circa 2 Jahren zum Kardinal. Es gibt die Hoffnung, dass sich unter den Kardinälen jemand befindet, der eine andere Sprache spricht. Nach Aschermittwoch traf sich Benedikt der 16. mit der römischen Geistlichkeit und verabschiedete sich. Und auch hier zeige ich euch ein paar Details, um den Zustand der Kirche zu verstehen. Zu versuchen, die Entscheidungen Papst Benedikts des 16. auf menschliche Art zu verstehen, aber aus der Sicht Gottes, aus der väterlichen Sicht, fragen wir den Papst, Quo vadis? Wohin gehst du? Was wird mit uns geschehen? Sollen wir auch unsere Familien verlassen? Sollen wir die Euthanasie ebenfalls eine Abdikation nennen? Den Schwangerschaftsabbruch eine Abdikation? Die ganze Zeit über bedrängt man uns, heiliger Vater. Ich weiß, wie man dich bedrängt hat, aber für uns hier unten ist es um keinen Deut leichter. Ich bin an einem Punkt, an dem ich über den Heiligen Vater spreche und ihn anrufe. Heiliger Vater, du willst Gott verlassen, der heute so einsam ist? Um mich an den Texten unserer Botschaften zu orientieren, zeige ich gewisse Gedanken und Worte unseres Herrn Jesus, die dieser an uns gerichtet hat, aber die auch den Heiligen Vater betreffen. Denn auch er ist ein Mitglied der mystischen Kirche. Und Jesus ruft ihn an. Meinst du, dass ein Schüler über seinem Meister stehen kann? Heiliger Vater, Jesus ist nicht geflohen. Was wäre, wenn er vom Kreuzweg geflohen wäre? Und in diesem Sinne habe ich die gestrige Predigt beendet und werde heute die Gedanken Jesu fortführen, indem ich glaube und den Papst mit Gebeten umgebe, an ihn appelliere und für ihn bete, dass er am 27. den Schritt des heiligen Petrus vollzieht, von seiner Flucht aus Rom zurückkehrt und auf dem apostolischen Stuhl Platz nimmt. Heiliger Vater, du wirst nicht verhungern. Wir werden dich mit Gebeten umgeben. Schon zu Weihnachten habe ich die Losung der Peterspfennig für den Papst ausgegeben, damit er etwas inoffizielles Geld zur Verfügung hat, um sich von dem Judasgeld vieler Episkopate der Welt zu befreien. Bislang ist der Effekt des Appells, 1,5 Monate lang je 10 Euro pro Person, beschämend. 40 haben mitgemacht. Kein wirklicher Erfolg. Gott sei Dank befanden sich unter den Spendern ein paar 5- und 6-köpfige Familien. Denn wenn wir nur die einzelnen Spender ohne die Familie gezählt hätten, wären es vielleicht 15 Familien gewesen, die an eine Unterstützung des Papstes gedacht haben. Neben dem Gebet für den Papst muss seine finanzielle Befreiung stattfinden. Er hatte einen Kirchenstaat, in dem alles wunderbar funktionierte, aber alles wurde ihm genommen. Ich möchte daran erinnern, dass der Papst Ausgaben in Höhe von 400 Millionen Euro hat, um den Staat der Vatikanstadt zu unterhalten. Heiliger Vater, Jesus spricht weiter. Wie groß war in den Augen der Welt meine Niederlage und wie groß der Ruhm für mein Werk. Ich bin nicht dafür gestorben, dass meine Kirche vernichtet wird. Ich werde sie wieder erstehen lassen und schöner machen. Gott garantiert, dass wir diese Kirche einst in ihrer ganzen Pracht sehen werden. Weiß ich denn nicht, wie du sie liebst, mein Sohn? Weißt du denn, wie ich sie liebe? Hier ist die Kirche gemeint. Wenn schon ich, Gott selbst und Herr der Kirche, aus ihr entfernt wurde, warum solltest du, mein treuer Diener, von ihnen verschont werden? Denn hier, heiliger Vater, kommt die Frage auf, welches ist die wahre Ursache für den Fortgang? Damit Sie gewisse Mechanismen verstehen, lese ich Ihnen ein Ereignis aus dem Jahr 2007 vor. Damals befand sich der erwähnte Erzbischof Ranjit aus Sri Lanka bereits im Vatikan, als Sekretär der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung. Er hatte große Chancen darauf, Präfekt zu werden, denn wenn man bereits das Amt des Sekretärs erreicht hat, dann ist das schon ein ziemlich hoher Posten. Der Präfekt pflückt nämlich die Äpfel und der Sekretär macht die ganze Arbeit. Und das ist der wichtigste Job, jemanden so verantwortungsbewussten und aufrichtigen zu finden, mit so einem Wissen, das ist eine Kunst. Als der Papst am 7. Juli 2007 das Dokument zur Freigabe der Tridentinischen Messe veröffentlichte, gab es in der gesamten Kirche Protest von Seiten des Episkopats und der Bischöfe. Den Pfarrern wurde nicht gestattet, diese heilige Messe ohne Erlaubnis der Bischöfe abzuhalten. Daraufhin reagierte Rom heftig. Auch das polnische Episkopat erhielt eine Abmahnung. Das alles natürlich nicht öffentlich. Davon bekommt ihr nichts mit. Diese Ereignisse kennen vielleicht 50 bis 60 Studenten, vielleicht auch nur 5. Ich zeige euch heute zum besseren Verständnis, da Jesus zum Heiligen Vater spricht, wenn schon ich, Gott selbst und Herr der Kirche, aus ihr entfernt wurde, warum solltest du, mein treuer Diener, von ihnen verschont bleiben? Und hier sprach der Sekretär der Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, Erzbischof Ranjit, laut, ich zitiere, von einer Rebellion gegen den Papst. Das wurde in Polen völlig verschwiegen. Von Zeitungen wie dem Gosz Niedzielny oder der Niedziela ist nicht viel zu erwarten. Wo werden denn solche Sachen publiziert? Und von der Sünde des Hochmuts, ich zitiere, der Diözesen und ganzer Länder und sogar hoher kirchlicher Würdenträger. Diese Geschichte spielt sich vor euer aller Augen ab. 2 Jahre nach der Papstwahl werden wir Zeugen einer völligen Rebellion gegen den Papst. Der erwähnte Erzbischof Ranjit kritisierte viele weitere Punkte. Aber darüber werde ich sprechen, wenn ich in Anlehnung an die Leitpredigt zur Krise der Kirche kommen werde. Denn ich hatte ja angekündigt, meine Predigt auf der des Heiligen Vaters aufzubauen und zeige ihm, was sich während seines Pontifikats ereignet hat und auch, wie prophetisch seine Worte seinerzeit, 2005, waren. Ich erinnere daran, denn damals bat der Papst um Gebete dafür, dass er die Angriffe des Rudels Wölfe aushalte. Er stellte das Drama der Situation der Kirche vor als ein zerrissenes Netz. Heute versteht ihr das gut. Wir gehen in die Kirche, beten, fangen aber keine Fische. Versteht ihr? Es gibt noch ein paar Fischer in der Kirche, aber wir ziehen nichts an Land. Wir haben leere Bänke. Vor 20 Jahren jedoch waren in Polen die Kirchen voll. Um in der Christmette einen Sitzplatz zu bekommen, musste man eine halbe Stunde früher losgehen. Und heute kommt man erst zum Evangelium und die Bänke sind auch schon leer. Also ist irgendetwas mit dem Netz passiert. Es fängt keine Fische. Willst du mir nicht folgen, weil mein Weg so schandvoll ist? Heiliger Vater, ruf dir das Alter Johannes Pauls II. In Erinnerung, seine Krankheiten, sein Siechen. Was war hier in Polen los? Was gab es für eine Theologie des Todes, eine Theologie des Sterbens? Welch eine Glaubenshaltung! Die Priester kamen mit der Glaubensliebe des Volkes nicht mit. Kirchen wurden geschlossen, Polizisten rückten an. Manchmal habe ich über diese verlogene Wirklichkeit um das Jahr 2005 und über die, die heute versucht wird zu erzeugen, gesagt, dass alles läutete und alles offen stand. Dort, wo es größere Menschenmassen gab und Druck entstand, waren sie ratlos, sogar in Krakau. Dort gab es Hunderttausende, also waren sie ratlos. Sie wollten keine Lautsprecheranlagen für die Kanzel besorgen. Das haben dann Laien erledigt. Das war eine andere Dimension des Ereignisses. Das Einzige, was sie machen konnten, war Bulldozer zu holen, um die Kerzen wegzuschaffen und zu rufen, geht nach Hause. Aber das hat den Glauben und die Liebe des einfachen Volkes nicht aufgehalten. Ich weiß, wie schwer es dir fällt, auf diese Ungerechtigkeiten zu blicken. Denn ich habe dir meine Augen gegeben, damit du die Verlogenheit bloßstellst. Auch ich leide darunter, den Brandgeruch um meinen Thron ertragen zu müssen. Daher habe ich euch, wie ich erinnern möchte, gestern vorgetragen, in was für einer Schlacht der Papst kämpft. Ich versuche vielen in der Kirche die Augen zu öffnen und bringe uns, zu diesen Geschehnissen.
Wielu w kościele i moi drodzy naprowadza nas na te zdarzenia.
Ich habe Dinge aufgezählt, welche der Papst mit völlig anderen Augen sah. Und zwar die Tridentinische Messe, die Bruderschaft Pius des Zehnten, die Frage des Neokatechumenats, der Homosexualität, des vom deutschen Volk ausgehenden Hasses, die Schlacht um die Eucharistie und das Priestertum. Um das Zeigen von Werten und Kraft der Tradition, um das Zeigen anderer Aspekte der Ökumene im Geiste des Papstes Pius XII. Das wurde verschwiegen. Die päpstlichen Berater und Präfekten haben Signale ausgesendet, keine Reaktion. Oder auch die päpstliche Schlacht um die Brauchtumspflege als einen großen Wert und Geschenk der Kirche. Daher sagt Jesus heute direkt zum Papst, auch ich leide darunter, den Brandgeruch um meinen Thron ertragen zu müssen. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, wie viele Leiden der Heilige Vater durchmachen musste. Daher sagt Jesus, der Herr, heute auch zum Papst, vertraue auf meine Weisheit und erlaube mir, dich auf meinen Wegen zu führen. Nimm alles im Vertrauen und Glauben auf meine Führung an. Verliere den Glauben nicht. Erlaube dem Feind nicht, dass er dir den Glauben nimmt. Für mich, Heiliger Vater, ein gigantischer Schmerz. Das Jahr des Glaubens. Du hast angekündigt, dass die Enzyklika für das Jahr des Glaubens kurz vor ihrer Fertigstellung steht. Heiliger Vater, verliere den Glauben nicht. Wer soll uns führen? Heiliger Vater, dieser Schritt wird nicht ohne Erschütterungen in unseren Herzen abgehen. Und, was Gott verhüten möge, nicht ohne einen gewaltigen Schock oder ein Erdbeben in der Kirche. Heiliger Vater, ich weiß, dass du allein unter dir feindlich eingestellten Kräften bist und unter den tausend Stimmen die eine auswählen musst, die dich seit Beginn deines Lebens führt. Verliere nicht die Hoffnung und leg das ab, was menschlich ist. Während der russischen Annexion Ostpolens im 19. Jahrhundert wurden vom russischen Zaren 30 bis 40 Jahre lang keine Bistümer in Polen gegründet. Und dennoch ist der Glaube nicht untergegangen. Orden wurden aufgelöst, es entstanden Etatkloster. Manche Kloster bestanden im Jahr 1905 aus 5 oder 6 Alten, und von diesen Alten keimte neues Leben, und der Orden wurde wiedergeboren. Heiliger Vater, bis vor kurzem gab es in der Kirche keinen Ruhestand. Das hat sich die Bischofsbewegung während des Konzils ausgedacht, dass die Bischöfe mit 75 Jahren in den Ruhestand gehen. Die Pfarrer ja, aber doch nicht der Bischof oder der Papst, der Vater der Diözese. Also hätte mein Vater vor ein paar Jahren, weil er schwer krank war, die Entscheidung treffen und sich aufhängen können. Was wäre das für eine Entscheidung von ihm gewesen? Was hätte er mit uns gemacht? Ich hätte niemals den wunderbaren Sichtgrund erfahren können, hätte es niemals lieb gewonnen, ihn an mich zu drücken, hätte nicht gelernt, mich um ihn zu kümmern, mit allem zu ihm zu kommen, als würde er das Regiment führen. Heiliger Vater, das ist nicht der richtige Weg. Warum willst du dich selbst retten und wir und die Kirche? Wie viele Leute haben voll Hoffnung auf dich geblickt, auf deine Schriften, dass endlich jemand versucht, Ordnung zu schaffen in der Kirche, dass jemand dieses Gesindel des Geistes ohne Glauben und des gottlosen Tanzes in den Altarräumen der Kirchen aufhält? Daher hat Gott dich gefragt, heiliger Vater, wenn er dich retten wollte, würde er es dann nicht tun? Deshalb verlangte Gott dich, damit du bleibst und Zeugnis tust. In Polen lauteten die Kommentare in den Medien von den Pfarrern, die man regelmäßig zu verschiedenen Themen hört, eine mutige Entscheidung. Was für eine mutige Entscheidung! Mein Vater hat meiner Mutter nicht mehr gefallen, und wenn sie ihn dann verlässt, sagen alle, eine mutige Entscheidung. Versteht ihr, wie verdreht dieser Denkansatz ist? In Polen hat man sich schon daran gewöhnt, zu sagen, eine mutige Entscheidung, denn bei jedem verräterischen Priester, der die Soutane ablegt, sei es, dass er das Kloster oder die Diözese verlässt, applaudieren ihm alle und sagen, eine mutige Entscheidung. Es gibt auch noch die Kehrseite der Medaille, Verrat. Heiliger Vater, Jesus sagt, wurde denn nicht auch mir gesagt, flüchte? Was haben wir von deiner Garantie, heiliger Vater, wenn du sagst, dass du gebeten und dich erinnern wirst? Aber du verlässt uns und sagst dies dabei auch noch versteckt vor der Welt. Auch ich wollte flüchten. Ich hatte schon alles vorbereitet. 10 Jahre lang habe ich einen Plan vorbereitet, weil ich sah, was passierte. 6 Monate fehlten mir. 9,5 Jahre hat Gott zugelassen, dass ich mir den Kopf zerbreche. Alles war schon vorbereitet. Es fehlten 6 Monate. Gott hat es anders bestimmt. Er befahl und sagte, ich will, dass du bleibst und Zeugnis tust. Ihr habt mir geraten, vielleicht eine andere Diözese, alles umsonst. Denn wie war meine Haltung? Ich habe euch immer gesagt, meine Diözese ist Krakau und wenn es mein Golgatha sein wird. Ich werde hier in Krakau sein und nicht irgendwo in Uganda oder Weißrussland. Wie viele solcher Flüchtlinge, denen hier in Polen schon ein übler Geruch anhaftete, sind dorthin geflohen? Die nötigen Papiere kann man schließlich in der Kirche ganz einfach erledigen. Einfach dein Image ändern und schon bist du sauber. Man muss dir nur noch einen neuen Herrn finden. Das war für euch manchmal schwer zu verstehen. Mein Platz und mein Golgatha hier. Ihr habt noch dazu gelesen, dass ich ein Verräter sei, dass ich kein Recht habe, dass ich Angst bekommen hätte. Wurde denn nicht auch mir gesagt, flüchte? Und wenn ich mir eher ein Brandopfer wünsche, erlaubst du mir, dich zu führen? Oder willst du nicht mehr, dass ich zu dir spreche? Hegst du schon wieder Zweifel an meinem Wort? Schließlich hat Gott zu Petrus gesagt, ich werde mit dir sein. Dir gebe ich die Schlüssel zum himmlischen Königreich. So eine stabile, von Gott gegebene Garantie hat doch außer dem Papst kein Mensch auf der Welt. Es ist Karmittwoch, zum Abschluss der Verabschiedungsmesse mit dem Heiligen Vater singt der Chor für den Papst das Lied Tu es Petrus. Und da du Petrus bist, Heiliger Vater, und hörst so ein Lied, dann bleib. Vielleicht hat der Dirigent das Lied unwissentlich angestimmt. Vielleicht war es aber auch die Stimme Gottes. Du bist Petrus. Gott gibt jedem von uns die Garantie, die lautet: Ich lasse dich nicht im Dunkeln zurück, sondern zeige dir immer den Weg. Heiliger Vater, jeder von uns muss den Weg gehen, den Jesus geschritten ist. Wenn wir es ablegen, haben wir ein riesiges Problem mit der Erlösung. Oder die Zeit des Wartens auf die Erlösung verlängert sich. Heiliger Vater, ich weiß, welches dein Kreuz gewesen ist. Das Tragen des Kreuzes der gegenwärtigen Kirche. Was würde ich tun, damit mein Erkenntnis- und Wissensstand ins 15. Jahr meiner Priesterschaft zurückkehren? Eine Idylle. Wo habe ich bloß gelebt? Von allem frei schwärmte ich für die Menschen und das Unterfangen des Priestertums. Die Probleme der Kirche existierten zwar, aber so weit von mir entfernt, nicht meine Sorge, nicht meine Angelegenheit. Es schien mir, dass das, was ich sehe, alle sehen, dass es gut ist, dass es wunderbar ist. Heiliger Vater, Gott wählt für uns keine einfachen Wege aus. Vor allem nicht für dich. Nicht dafür hat er dich berufen und in seiner Gnade bestätigt, dass du durch das Leben gehst, ohne Schmerz und Leiden zu erfahren. Heiliger Vater, meine Mutter geht schon seit 12 Jahren an Krücken, mit einem Becken, das in 25 Teile zerbrochen ist. Unter Schmerzen hält sie aus, betet und freut sich des Lebens. Nach den Regeln des gegenwärtigen Denkens hätte sie vor 10 Jahren abdanken sollen. Das heißt, sich Pavulon injizieren lassen und das Problem wäre gelöst. Heiliger Vater, Jesus hat dich zur Mission des Kreuzes berufen. Je stärker deine Schultern sind, desto größer ist das Kreuz, das Gott dir auferlegt. Gott spricht sehr einfach. Der Glaube wächst mit der Leidenserfahrung. Daher gibt es auch nur die eine Stimme Gottes an dich. Vertrau ihm und vertrau ihm immer. Wenn Petrus aus Rom fliehen wollte und die Worte des Herrn hörte, wo war dies? Darfst du es auch nicht tun. Deine großen Vorgänger haben niemals die Flucht gewählt. Sie wählten das Martyrium und das Kreuz und hielten durch. Der Kampf in der Kirche wird durch Leiden geführt. Durch die Erfahrung des Kreuzes, sagt Jesus, habe ich eure Seelen zu meinem Vater hinaufgetragen. Ich selbst aber wurde zur Schande angeschlagen, ausgelacht und gehasst. Verdammt von der ganzen heiligen Versammlung. Deswegen habe ich zu Beginn zu eurem Verständnis bemerkt, dass diese Rebellion gegen den Papst schon seit dem Jahr 2007 andauert. Die Rebellion ganzer Völker, ganzer Kirchen, ganzer Diözesen und hoher kirchlicher Würdenträger. Diese Rebellion hat sich bereits etabliert. Ich habe euch oft einen technischen Begriff dafür genannt. Episkopalismus. Deutscher Februarianismus aus dem 18. Jahrhundert, der jetzt auf wundersame Weise Eingang in die Kirche gefunden hat und ins Leben eingeführt wurde. In weißen Handschuhen. Ich werde euch erzählen, was Papst Benedikt XVI. Zu diesem Thema vor ein paar Tagen der Geistlichkeit der römischen Diözese gesagt hat, als der Papst sich plötzlich frei, ohne vorbereiteten Text, an die Geistlichkeit gewandt hat und diese sehr seltsame, sehr interessante Dinge, Sichtweisen und Analysen zu hören bekam. Daher, Heiliger Vater, rufe ich dich an. Willst auch du, Petrus, fortgehen? Bleib bei Gott und bleib bei der Kirche. Denn dieses Kreuz hast du während der Konklave freiwillig gewählt. Du hast zwar in deiner Predigt zu Beginn des Pontifikats über die Dimension des Trostes gesprochen, durch das Geschenk der Heiligen, durch das Geschenk des Singens der Litanei, aber es wird dicht gefolgt von dem Kreuz. Jesus hat auch vielfach Trost gefunden. Von der Mutter Gottes auf dem Kreuzweg, von der heiligen Veronika, von Simon von Cyrene, von Magdalena und den gottesfürchtigen Frauen, die bei ihm waren. Obwohl es nicht zu einer so großen gesellschaftlichen Bewegung kam, wie die Masse es erwartet hatte. Heiliger Vater, lass dich für Gott ganz ans Kreuz schlagen.
Bogu przybić do krzyża.
Heiliger Vater, nur du bist dir bewusst, wie viel zigtausend Priester jederzeit eine Entscheidung fällen können. Ihr Priestertum hängt wie an einem seidenen Faden. Und wenn du fortgehst, danken sie dann nicht auch ab? Was für eine Schlacht um die Priester es gibt. Heiliger Vater, Gott weiß, dass du nicht mehr in der Lage sein wirst, dich zu bewegen, wenn er dich noch fester ans Kreuz schlägt. Aber dein Herz wird frei bleiben. Und wir haben das gefühlt und gewusst, wenn wir deine Worte der Haltung hörten. Sie haben dich dort im Vatikan unglaublich an das Holz des Kreuzes angeschlagen. Aber du warst frei, denn du konntest noch Worte sprechen, die viele Verlogene und in den eigenen Hochmut Verliebte in der Kirche berührt und verletzt haben. Denn in Polen haben sie meistens gesagt, der Papst solle in seiner Diözese bleiben. Wir haben hier unseren eigenen Papst. Ich weiß, was du gefühlt hast, als du bei der Führung der Kirche so ratlos warst. Aber es war eure Generation, die so eine Kirche geschaffen hat. Ihr seid einst so einen Handel eingegangen, dass es ein Problem ist, zu zeigen, wer in der Kirche regiert und wer Petrus ist, wer und was der Papst im Vatikan ist. 20 Jahre lang haben wir ein sehr schönes Lied gesungen, die Barke für Johannes Paul II., die schöne sechste Strophe über den Papst. Aber das war alles nur eine Idylle, um die wahre Realität des päpstlichen Kreuzes vor unseren Augen zu verstecken. Wir haben aus dem Pontifikat des Papstes ein Wiegenlied gemacht. Wir singen die kleine Maria in den Schlaf. Heiliger Vater, Gott hat dein Herz freigelassen, obwohl du an das Vatikanische Kreuz geschlagen warst, damit du ihn anrufen und ihm das Opfer deines und auch unseres Leidens darbringen kannst. Dieser ganze gegen dich gerichtete Angriff hatte nicht dich zum Ziel, sondern Gott. Heiliger Vater, du hast keine Fehler gemacht, indem du versucht hast, so viele Beziehungen aufzubauen und die Kirche zu erneuern. Du erinnerst dich daran, wie du die Exkommunikation der Lefebristen durchgeführt und wieder aufgehoben hast. Was hat da begonnen? 2 Wochen später musstest du, der Papst, die Entscheidung ändern, einen anderen Ton anschlagen und anfangen, alles von Neuem zu untersuchen. Nachdem du durch eine Reform die Tridentinische Messe befreit hattest, bist du auch für 2 Wochen aus dem Vatikan geflohen, damit alles schreien kann. Aber das Geschrei war so groß, dass du von deiner Autorität Gebrauch machen musstest, damit die Bischöfe es zulassen, dass jeder Priester eine Tridentinische Messe abhalten kann, wenn er will. Zumindest in seinem Zimmer. Denn in der Realität ist das nicht möglich. Wo erlaubt denn ein Pfarrer seinem Vikar, einmal wöchentlich eine Tridentinische Messe abzuhalten? Und zweitens, wo wird denn die bequeme Geistlichkeit heute noch Latein und die Tridentinische Messe lernen? Vergesst es. Alle Abkürzungen erlernen sie schnell. Bald werden die nächsten Riten gestrichen, so wie in meinem alten Messbuch. Nach 1960 wurde Punkt für Punkt gestrichen. Ich kann euch das Messbuch hier auf dem Altar zeigen, damit ihr das besser versteht. Da ist alles weggestrichen. Es bleibt immer weniger. Es gab mehrere Bemerkungen. Eine ist geblieben. Es gab mehrere Reihen Kreuze während der Messe. 2 sind geblieben. Heiliger Vater, dir wurden Kraft und Mut gegeben. Damit hat niemand gerechnet, dass der Papst, einer der Schöpfer des Zweiten Vatikanischen Konzils, plötzlich mit einer anderen Stimme sprechen wird, als später alle Befürworter der durch das Zweite Vatikanische Konzil eingeleiteten Reformen. Heiliger Vater, vergiss eins nicht. Gott ist in dir und wird in dir bleiben, unabhängig von allem, was geschieht. Ich, Gott, bin da, wo Unterdrückung und Verfolgung herrscht, wo reine Herzen und einfache Taten sind, wo heißer Glauben und glühende Hoffnung sind. Amen.